Dann fahren wir fort. Wir blieben stehen, das heißt, ich brach mitten im Satz ab. Nämlich der Kanon ist abgeschlossen. Und das hat Gott besonders deutlich dann beim letzten Buch der Bibel nicht nur markiert, sondern auch mit Sanktionen begleitet für solche, die zur Schrift hinzutun oder von der Schrift hinweg tun. Wir lesen jetzt diese Stelle, Offenbarung 22, 18 und 19. Da steht am Ende des letzten Buches der Bibel, und da wird dieses letzte Buch, und wenn das letzte Buch versiegelt wird, ist die ganze Bibel versiegelt. Offenbarung 22, 18 und 19. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist. Nun, ich habe darauf verwiesen, dass Gott an entscheidenden Stellen im Verlauf des Wachsens des Kanons, dass vorher schon gesagt hat, dass man zu seinem Wort nichts hinzutun, nichts wegnehmen dürfe. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 2. 5. Mose, Kapitel 4, der Vers 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Mit den 5 Mosebüchern war der Grund, die Grundoffenbarung gelegt zu allem Weiteren, was Gott noch offenbaren würde. Und so war das eine passende Stelle, an der diese Warnung ausgesprochen wird. Nun, was maßt der Mensch sich an? Überlegt euch, versucht euch das zu vergegenwärtigen. Was maßt der Mensch sich damit an, dass er zum Wort Gottes etwas hinzutut?
Er weiß es besser als Gott.
Er weiß es besser als Gott, ja.
Beansprucht für sein Wort, für das menschliche Wort, die gleiche Autorität,
ja,
die nur Gott hat.
Ganz richtig. Also damit macht er Menschenworte, seine Worte, er stellt sie auf die gleiche Ebene wie Gottes Worte. Das ist ein großer Frevel. Was maß sich der Mensch an, der vom Wort Gottes wegnimmt und sagt, das ist nicht Gottes Wort. Das gehört auch nicht zum Wort Gottes.
Er maß sich ein Urteil an.
Ja, er macht sich zum Richter über Gott. Und das ist ebenfalls ein großer Frevel. Wie könnte man das jetzt analog zum ersten ausdrücken? Also wer zum Wort Gottes hinzutut, erhöht Menschenworte auf die Stufe von Gottes Worten. Wer von Gottes Wort wegnimmt, was macht er?
Setzt von Gottes Wort herab.
Ja, richtig. Er zieht Gottes Wort herab auf die Ebene von bloßen Menschenworten. Ebenfalls ein großer Frevel. Und die beiden großen Kirchen innerhalb, oder die großen Konfessionen innerhalb der Christenheit, welche hat den ersten Frevel begangen, Menschenwort auf die Höhe von Gottes Wort zu erheben? Die katholische Kirche, die Traditionen. Und welche Konfession hat den zweiten Frevel begangen, Gottes Wort behandelt wie Menschenworte?
Die evangelischen.
Ja, die evangelischen Kirchen, der Protestantismus. Es ist also geschehen. Man hat es einfach gemacht. Ja. Gut, also diese Warnung, das zu tun, und wir verstehen jetzt, warum das so ernst ist, warum das der Mensch nicht tun darf. Weder hinzutun, noch davon wegnehmen. Dann haben wir innerhalb der Sammlung der poetischen Bücher haben wir dieses Wort aus Sprüche Kapitel 30. Verse 5 und 6. Sprüche 30, Verse 5 und 6. Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe und du als Lügner befunden werdest. Also Warnung hier davor, etwas hinzuzutun. Und wie gesagt, beim letzten Buch der Bibel wieder beide Warnungen hinzutun, wegnehmen. Nun, man kann das jetzt auch innerneutestamentlich gut begründen. Warum mit dem Neuen Testament die Offenbarung logischerweise, notwendigerweise ihren Abschluss findet. Schlagen wir Hebräer 1,1 auf. Dort bekommen wir einen deutlichen Fingerzeig. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Nun, wen meint und welche Zeit meint hier der Schreiber mit ehemals zu den Vätern geredet? Wann und zu wessen Vätern? In den alten Schriften. Richtig, im Alten Testament zu den Vätern Israels. Zu den Vätern, also angefangen mit Abraham und dann auch über alle Propheten, Vätern in den Propheten. Und wie hat er geredet? Vielfältig, auf mancherlei Weise, stückweise immer mehr. Und dann Vers 2, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Also wir merken, sein Reden im Sohn steht dem gegenüber, was alles nur vorbereitend war, Stück um Stück um Stück um Stück. Und mit dem Sohn kommt dann was? Das Ganze. Und mehr als im Sohn und weiter und größer als was der Vater im Sohn tut und sagt, kann es schlichtweg nicht geben. Und so ist es ganz logisch, dass mit dem Kommen des Sohnes alles, was der Sohn offenbarte und was er seinen Aposteln beibrachte und was nachher die Apostel in seinem Namen dann lehrten und aufschrieben, das ist die volle Offenbarung des Vaters im und durch den Sohn. Ich hatte einen Gedanken, da machte ich diesen Satz noch fertig, jetzt habe ich den Gedanken verloren, was ich sagen wollte. Also das Reden des im Sohn ist Gottes abschließendes Reden. Schlagen wir noch auf Judas 4. Judas 4. Nein, Vers 3, verzeih. Judas Vers 3, nicht Vers 4. Judas, Vers 3. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Was ist der einmal überlieferte Glaube? Was ist hier der Glaube in Judas 3? Ist das der Fides Quack Kreditur oder Kreditur oder Fides quae Kreditur. Ja, ist es der Glaube, mit dem man glaubt, um gerettet zu werden? Oder ist es der Glaube an das, was man glaubt? Was ist gemeint?
Das Zweite,
ja. Denn nur das kann man überliefern. Man kann ja den persönlichen Glauben nicht überliefern, den rettenden Glauben. Also der Glaubensinhalt. Und wenn Judas schreibt, ich kämpfe darum, ihr müsst darum kämpfen, dass dieser Glaubensinhalt jetzt bewahrt bleibt. Und das auch, daraus lässt sich folgen, es ist jetzt eine vollständige Offenbarung, liegt jetzt da. Und das alles gilt es zu bewahren. Und auch das lässt uns auch annehmen, dann kommt nichts mehr dazu. Ja, dann haben wir also diese Stelle aus dem Judasbrief. Und zu dieser letzten Warnung aus Offenbarung 22, zu der schreibt Ernst Wilhelm Hengstenberg. Sagt euch der Name etwas? Oh, das sagt mir jetzt nichts. Dann gibt es natürlich mehr Hengstenberg, die so heißen. Er war evangelischer Theologe, aber er gehörte zu denen, die volle Inspiration der Schrift, Irrtumslosigkeit der Schrift, Glaubwürdigkeit der Schrift verteidigte, auch im 19. Jahrhundert, als die Bibelkritik in Deutschland begann, alles zu verschlingen. Also Ernst Wilhelm Hengstenberg. Und er schreibt zur Offenbarung 22, 18 und 19 Folgendes. Der natürliche Mensch muss, wie in der Schrift überhaupt, so ganz besonders im Buch der Offenbarung, vieles nicht finden, was er will. Ebenso vieles finden, was er nicht will. Das ist eben typisch. Der Mensch will immer das haben, was nicht dasteht. Aber er muss dann dafür Dinge schlucken, die er gar nicht haben will. Also so ist es mit aller göttlichen Offenbarung. Gott sagt, was er sagt. Und das muss dem Menschen genügen. Und dann fährt er fort. Es liegt das einfach daran, also an der Schrift, es liegt das einfach daran, dass sie, die Heilige Schrift, ein Erzeugnis des Geistes Gottes ist. Daraus ergibt sich die Neigung zu Zusätzen und Weglassungen. Eben das ist der Sünder, der will an allem herumflicken, an dem, was Gott uns gibt und sagt. Daraus ergibt sich die Neigung zu Zusätzen und Weglassungen. Und nun liegt auch in der Übermacht der Welt ein mächtiger Anreiz zum Zutun und Abtun. Man bietet alles auf, dem Wort Gottes die Spitze abzubrechen, um mit der Welt ein Abkommen zu treffen. Ja? Es gibt ganz spitze, scharfe, klare Aussagen in der Schrift. Die passen uns nicht. Man steht einfach dumm da in der Welt. Ach, du glaubst noch an Adam und Eva. Ja, glaubt daran. Aber man will ein Abkommen treffen. Ja, wisst ihr, die 7 Tage? Ja, wisst ihr, die Bibel ist da nicht so primitiv. Tag und Stunde, das sind einfach Zeitperioden. Da hat sich alles entwickelt unter Gottes Obhut selbstverständlich und so weiter. Ein Abkommen mit der Welt zu treffen. Es ist nicht zufällig. Also, ich lese noch einmal. Man bietet alles auf, dem Wort Gottes die Spitze abzubrechen, um mit der Welt ein Abkommen zu treffen. Die Kirche will ja auch angesehen dastehen in der Welt. Es ist nicht zufällig, dass dieselbe Warnung gegen den Schluss des ersten Buches, nämlich des Pentateuch, und gegen Schluss des letzten Buches, des Kanons, nämlich der Apokalypse, vorkommt. Der Verfasser erkannte klar, dass er die Aufgabe hatte, den Kanon mit seinem Buch abzuschließen. Die aus dem ersten Buch des Kanons hier wiederholte Warnung aber gilt der Sache nach auch für alles, was zwischen den beiden Büchern liegt. Ja, Johannes schrieb das Buch der Offenbarung wann? Grob? In den 90er Jahren, ja. Ich zitiere jetzt noch den evangelischen konservativen Theologen Franz Pieper. Also mit IE schreibt man das. Es gibt auch einen Pieper Verlag München. Pieper, also die hängen nicht miteinander zusammen. Und dieser Franz Pieper, der hat eine Glaubenslehre, eine christliche Glaubenslehre geschrieben, christliche Dogmatik. Die ist sehr lesenswert, wirklich sehr gut. Geschrieben Anfang 20. Jahrhundert. Und er schreibt, Pieper zitiert. Pieper zitiert in seiner Theologie, in seiner systematischen Theologie, Quenstedt. Johannes Andreas Quenstedt war einer der wichtigsten Vertreter der lutherischen Orthodoxie, also die im 17. Jahrhundert die reformatorische Lehre noch festigten, verteidigten. Und dieser Quenstedt, der schreibt zur Bedeutung der Bibel Folgendes. Die kanonische Heilige Schrift ist im Grundtext unfehlbare Wahrheit und von jedem Irrtum frei. Oder was dasselbe ist, in der kanonischen Heiligen Schrift findet sich keine Lüge, keine Unrichtigkeit, kein, auch nicht der geringste Irrtum, sei es in den Sachen, sei es in den Worten, sondern alle und die einzelnen Dinge, die in ihr berichtet werden, sind durchaus wahr. Ob sie die Lehre oder die Moral oder die Geschichte, Zeitrechnung, Ortsbeschreibung oder Namengebung betreffen. Kein Nichtwissen, keine Unbedachtsamkeit oder Vergesslichkeit, kein Gedächtnisfehler kann und darf den Schreibern des Heiligen Geistes beim Schreiben der Heiligen Schrift zugewiesen werden. Ja. Gut, so viel jetzt zum reformatorischen Schriftverständnis. Und wenn das sich so verhält, dann fragen wir uns, welchen Rang hat dann die Schrift für uns? Welchen Rang hatte die Schrift damals für die Zeit der Reformation? Welchen Rang hat sie für uns in unserer Zeit? Ja, wir leben in einer Zeit, wo man die Unterschiede zwischen allen Religionen und Konfessionen einebnet. Wir glauben alle an denselben Gott, und ob evangelisch oder katholisch, wir glauben das Gleiche. Alle Religionen wollen letztlich dasselbe und so weiter. Und wir leben in einer Zeit, wo man sich unmöglich macht, unbeliebt macht, wenn man feste Positionen vertritt und sagt, das ist die Wahrheit und das ist Irrtum. Das ist in der Zeit der Postmoderne verboten. Also wir tun laufend Verbotenes. Ja, wir gehören zu einer Generation, in der die protestantischen Kirchen alles tun, um sich wieder mit der römisch-katholischen Kirche zu verbinden, zu versöhnen. Das ist übrigens auch in den Freikirchen der Fall. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aktuell genau aussieht, aber in der Schweiz ist es so. Also die klassischen Freikirchen, die alle ein historisches Erbe haben, die Gott auch verwendet hat zum Segen, die nähern sich immer mehr der katholischen Kirche. Ja, das ist... Bitte?
UNUM-Konferenz in München.
UNUM, was ist das? Kannst du sagen, das sage ich, was ich...
Die katholischen Kirche, die evangelische, die katholische und die Freikirchen mit eingebunden.
Ja, und wann war diese Konferenz?
Mitte letzten Jahres.
Ja, also eben, das läuft genau in die Richtung. 1999 haben protestantische Theologen zusammen mit katholischen Kollegen in Augsburg, ausgerechnet in Augsburg, eine Erklärung unterzeichnet. Gemäß dieser Erklärung vertreten katholische und evangelische die gleiche Rechtfertigungslehre, haben die gleiche Auffassung von der Rechtfertigung. Und das stimmt einfach nicht. Natürlich nicht. Und da werden Unterschiede werden ausgeblendet. Man will unbedingt eins sein. Alle Unterschiede einnehmen. Man muss eins nehmen. Unum, eins.
Ist das die CH, die Confessio Augustana?
Nein, die Confessio Augustana, das war jene für das Luthertum grundlegende Glaubenslehre, aber die ist weitgehend biblisch, natürlich außer das Taufverständnis und so weiter, aber Rechtfertigungslehre, Wesen der Heiligen Schrift, all diese Dinge. Ja, nein, das war eine gemeinsame Erklärung, 1999 wurde die verfasst und bekannt gemacht. Und eben, wir haben uns erinnert an das Jubiläumsjahr, Reformationsjubiläum 2017. Und da hat der Ratsvorsitzende, also der höchste evangelische Christ in Deutschland, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, der Bischof Bedford Strom, er hat den Papst aufgesucht und ihn eingeladen, damit sie gemeinsam ein Christfest feiern. So hat er das gesagt, ein gemeinsames Christfest feiern. Ja, und so ist eben der Druck des Zeitgeistes ist massiv. In jeder Beziehung, er ist massiv in unserer Auseinandersetzung mit ungläubigen Menschen um uns herum. Also immer weniger von unseren Freunden können das verstehen, dass wir feste Positionen vertreten und sagen, das ist schlecht, das ist falsch, das darf man nicht, das hat Gott verboten. Auch diese ganze Einebnung der Geschlechtsunterschiede, all diese Dinge. Und der Druck des Zeitgeistes, wie gesagt, der ist massiv und er wird immer stärker werden. Und auch der Sog, man spürt das in den Freikirchen, dort merkt man das besonders, weil man das von ihnen nicht erwartet hatte. Der Sog, der ökumenische Sog, wird immer stärker. Und wir müssen uns auch darauf gefasst machen, dass wir uns nicht nur bei der Welt um uns herum, die nichts glaubt, auf alle Fälle nicht, dass das was wahrer Glaube ist, dass die sich immer feindlicher gegen uns richten werden, aber es wird auch Feindschaft kommen aus unseren eigenen Reihen, von solchen, die sich bisher als bibelgläubig bekannt haben. Und so müssen wir selber wissen, wo wir stehen, was wir glauben, und wir müssen auch überzeugt sein von den Ursachen und Gründen, warum wir diese Bibelhaltung haben und keine andere. Und so wollen wir uns fragen, was sagt denn die Schrift, was sagt denn die Bibel dazu? Welche sind denn Bibelworte, die uns hier leiten? 1. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Es gibt keinen Kompromiss zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Licht und Finsternis. Und entsprechend sagt Paulus, wenn dem so ist, wie Johannes schreibt, dann gilt für uns als Christen, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte, klare Trennungen und sondert euch ab. Also wir verlassen nicht die Welt. Wir suchen die Ungläubigen auf, wir verbringen Zeit mit ihnen, wir reden mit ihnen über den Herrn, wir lesen mit ihnen aus der Bibel oder in der Bibel, das ist selbstverständlich, das tun wir, hören wir auch nicht auf. Aber wir tun es eben deshalb, weil uns ganz klar ist, in Christus haben wir das Leben und wer Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Und in ihm gibt es Vergebung der Schuld, der Sünde. Und wer Christus nicht hat, der wird in seiner Sünde umkommen. Und darum suchen wir die Menschen auf, weil uns das bewusst ist. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr an. Rührt Unreines nicht an. Lasst euch nicht davon betäuben und betören, von dem, was ihr erzählt wird um uns herum. Dass man auch zusammenleben kann, wenn man nicht verheiratet ist. Das wird in den meisten Freikirchen akzeptiert, schon lange. Wird akzeptiert. Ja, die heiraten ja sowieso irgendwann einmal. Unrein, sagt das die Schrift. Unrein. Und ich werde euch aufnehmen. Offenbarung 18, Verse 4 und 5. Offenbarung 18, Verse 4 und 5. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr, nämlich aus Babylon, der großen Hure, hinaus. Woher kommt diese Stimme? Aus dem Himmel. Diese Stimme hört man aus der Horizontale nicht. Dort sagen, ja, bleibt drin, wir sind doch alle eins, wir sind ein Kuchen. Aber der Himmel sagt, geht hinaus. Von oben wird das gesagt. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Nun, das bezieht sich auf eine ganz bestimmte heilsgeschichtliche Zeit, aber das Prinzip gilt jetzt schon. Nicht erst in der Drangsalszeit, jetzt schon. Und dieses Wort der Wahrheit, das scheidet eben und es empört. Und so waren die Verkündiger zur Reformationszeit entschlossen, den Meinungen und Mächten der Zeit frontal entgegenzutreten. Und wir sind entschlossen, all diesen Ideen der Fürsten in der Philosophie, der großen Meinungsmacher, der Medien, alle diesen Ideen direkt zu widersprechen. Wir sind entschlossen, die Wahrheit des einen, des alleinigen Gottes und Retters und des von ihm gegebenen Evangeliums zu verteidigen, zu lehren, zu verkündigen. Denn das ist uns befohlen, bis der Herr kommt. Bis der Herr kommt, ist es uns befohlen, das zu tun. Gar nichts anderes. Wir sind, ich hoffe, wir können das alle sagen, diese Worte auch für uns sagen, was Luther sagte auf dem Reichstag zu Worms. Ich bin überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Wort Gottes. Überwunden, ja. Luther verstand, dass alles an der Wahrheit des biblischen Wortes hing an der rechten Lehre. Also das musste man lehren. Was in der Bibel steht, das muss man lehren. Das muss geglaubt werden. Darin muss man dann leben und wandeln. Alles hing daran, an den biblischen Wahrheiten über Gott, über den Menschen, über das Heil. Und darum hat er in all seinem Arbeiten nicht beim Verfall und bei den Missständen der römischen Kirche angefangen, sondern bei der verdorbenen Lehre des römischen Systems. Die verdorbene Lehre. Und so sagte er, eben typisch Luther, etwas provokativ, das Leben ist bei uns, also denen, die glauben, die Evangelischen, wenn wir so sagen dürfen, das Leben ist bei uns böse, wie auch bei den Papisten. Wer sind die Papisten? Die Papstgläubigen. Der Papst heißt ja lateinisch Papa. Und so ist ein Papist, der an den Papa glaubt. Ja, das Leben ist böse bei uns, wie auch bei den Papisten. Darum streiten wir nicht um das Leben, sondern um die Lehre. Das ist wichtig. Und heute wird gesagt, ja, Hauptsache, wir sind anständig und leben miteinander. Es kommt auf die Wahrheit drauf an. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Was ist die Sünde? Was ist das Ende des Menschen? Das sind Wahrheiten und die müssen wir den Menschen sagen. Auch wenn es stimmt, dass Christen nicht immer viel anständiger sind als die Ungläubigen. Aber nicht das ist es, worum es wirklich geht. Natürlich ist es wünschenswert, dass wir auch im Wandel, in unseren Worten, in unseren Handlungen uns unterscheiden von den Ungläubigen. Aber einfach nett sein, damit wir alle miteinander lieb sind, das hilft niemandem. Die Wahrheit muss verkündigt werden. Das lernen wir aus der Bibel. Nachdem am Pfingsttag die ersten gerettet worden waren, die 3000, die dann zur Gemeinde hinzugetan wurden, dann wird in einem Satz das Gemeindeleben zusammengefasst. Die das Wort aufgenommen hatten, die getauft worden waren, es heißt von ihnen, und sie verharrten, und was kommt als erstes? Was kommt zuerst? Lehre! Sie verharrten in der Lehre, nachher kommt in der Gemeinschaft, dann kommt in den Gebeten und dann Brechen des Brotes. Lehre, das legt den Grund eben für alles Weitere. Es gibt kein Beten ohne Lehre. Ohne Lehre kannst du nicht beten. Ohne Lehre gibt es keine Gemeinschaft. Da gibt es einfach so ein soziales Zusammensein in einem Verein. Aber Gemeinschaft der Heiligen gibt es nicht ohne Lehre. Lehre muss sein. Und eben ohne Lehre kannst du nicht beten. Und ohne Lehre kannst du auch nicht das Mahl halten und feiern, das Gedächtnismahl des Herrn. Also Lehre muss sein. Legt den Grund zu all unserem Tun, Denken, Handeln, zu unserer Praxis, Lehre. Und das heißt, sie muss gelehrt werden. Wir müssen selber lernen, wir müssen Bibelleser bleiben, auch wenn wir meinen, wir seien jetzt fertige, tüchtige Lehrer und Prediger. Wir müssen Bibelleser bleiben, die Tag für Tag durch Gottes Wort von Gott selbst gelehrt werden. Und dann können wir das auch vermitteln. Lehren diese Wahrheiten. Paulus schreibt an Timotheus zusammenfassend, was der Inhalt seines Dienstes ist in der Gemeinde. Also der Dienst des Timotheus, 1. Timotheus 4, Verse 11 bis 16. 1. Timotheus 4, Verse 11 bis 16. Dieses gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vorlesen heißt, wir müssen Information vermitteln. Nun, damals hatten nicht alle eine Bibel zu Hause. Dann wurde vorgelesen in der Gemeinde. Jetzt haben alle eine Bibel zu Hause. Und das heißt, wir müssen auch selber Vorbilder darin sein, Vorbild darin sein und so auch ermutigen, stärken, ihnen beistehen, dass sie die Bibel lesen, lesen, lesen. Wir müssen informiert werden. Von Gott selbst informiert werden. Vorlesen, ermahnen, lehren. Und dann habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Immer wieder. Wir sehen, welches Gewicht das hat. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch alle, welche dich hören. Nun, Timotheus war errettet zum ewigen Leben, aber es gibt eben auch eine zeitliche Errettung. Es gibt Errettung, Bewahrung und Errettung vor Abirren, vor Irrlehren, vor Streit, vor Zank, vor all solchen unnötigen, schädlichen Dingen. Und so wirst du dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. muss gelehrt werden. Die Lehre muss gepredigt werden. 2. Timotheus 4, 1 bis 5. 2. Timotheus 4, 1 bis 5. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus, Jesus, der da richten wird, Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort. Ich sagte ja vorhin, wir müssen so lange das Wort den Leuten weitergeben, bis der Herr kommt. Sagt er hier. Denke daran, der Herr kommt wieder, aber bis er kommt, mach das. Predige das Wort. Das heißt nicht, dass nur Männer vorne auf der Kanzel stehen und predigen. Meine Frau predigt auch das Wort, aber nicht als Prediger in der Gemeinde. Über all die Jahre, seit ich mit dir verheiratet bin, sind morgen, 47 Jahre. Ja, wirklich, morgen.
Blumen nicht vergessen.
Ja. Ich habe am Samstag dann gedacht. Ja, jetzt steht bei ihr morgen und wir werden ihn dann wiedersehen. Ich habe gesagt, für den Hochzeit, ich bin dann leider nicht da. Ja. Aber sie macht das. Sie redet mit Leuten, sie liest Bibel mit Leuten. Das Evangelium muss einfach, es muss raus, es muss zu den Leuten, sie müssen es hören, sie müssen informiert werden. Bis der Herr kommt. Also, predige das Wort, halte darauf, in gelegener und ungelegener Zeit. Luther so schön, Zeit und Unzeit. Und jetzt ist mehr Unzeit als Zeit. Die Leute wollen es jetzt immer weniger hören. Können Sie ja, die Leute wollen es sowieso nicht hören. Und bald werden Verfügungen kommen, dass man sagt, na, solche Dinge in der Öffentlichkeit wollen wir das nie mehr hören. Dann ist Unzeit. Als Paulus diesen Brief schrieb, war Unzeit. Denn das Christentum war verbotene Religion und da wurden Christen verfolgt. Kann man sagen, ja, einfach, wir wollen ja die Behörden nicht aufregen. Der Christ soll ja untertan sein den Behörden und so weiter. Überwintern, es kommen ja bessere Zeiten. Zur Unzeit. Manchmal kann man mit Rückenwind predigen, das hat es solche Zeiten hat es gegeben, wo Könige, wo Regenten das Evangelium, die Predigt gefördert haben. Solche Zeiten hat es gegeben, also mit Rückenwind predigen. Aber meistens ist Gegenwind. Und jetzt wird der Gegenwind immer schärfer. Unzeit, predige das Wort. Zu gelegener und ungelegener Zeit überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dann gibt es einen Grund, warum wir es tun müssen. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Und immer mehr Menschen sind genau so. Aber es gibt noch solche, die noch hören können. Die sie noch ertragen. Und darum weitermachen. Umso mehr, je mehr Leute es nicht mehr ertragen, umso mehr verbreiten die Wahrheit. Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren abkehren von der Wahrheit und zu den Fabeln sich hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal. Übrigens, ich übersetze das wie folgt. Erleide Übles. Das sagt Paulus. Erleide Übles. Tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Heiko Obermann, er sagt in seiner Lutherbiografie Folgendes. Die Reformation konnte deshalb so tief ins Volk eindringen, weil Luther aus dem Schriftprinzip eine überraschende Konsequenz gezogen hatte. Wir müssen eine Konsequenz ziehen aus dem Schriftprinzip. Wenn das bloß ein akademisches Wissen im Kopf ist, das genügt nicht. Mit all diesem Wissen, wir müssen Konsequenzen ziehen. Sonst glauben wir es nämlich gar nicht. Wenn wir es wirklich glauben, dass die Schrift genau so ist, diese Wahrheiten, niemand an diesen Wahrheiten vorbeikommt und dass an diesen Wahrheiten, annehmen oder verwerfen dieser Wahrheiten, sich alles entscheidet, dann muss das Konsequenzen haben in unserem persönlichen Leben und auch in unserer ganzen Haltung zu unserer Umwelt. Ja, Welche Konsequenz zog Luther? Die Reformation konnte deshalb so tief ins Volk eindringen, weil Luther aus dem Schriftprinzip eine überraschende Konsequenz gezogen hatte. Die Schrift muss gepredigt werden. Ja, das war damals überraschend. Das hat niemand gemacht. Niemand. In der Kirche wurde nicht gepredigt. Da wurden Oratorien, so dröhnende gregorianische Gesänge gesungen, Kerzen wurden angezündet, Weihrauch wurde geschwenkt. Das Wort muss gepredigt werden. Und das erklärt eben die Wirkung dieses reformatorischen Aufbruchs. So, wir machen jetzt 10 Minuten Pause.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.